Schlag gerne auch mit mir den Philipperbrief auf. Philipper 4, woraus ich heute predigen möchte. Und ich denke, ganz oberflächlich betrachtet können wir heute sagen, hier in Deutschland, dass wir noch in einem christlichen Land leben. Ja, gerade wenn es auch heute um die Wahl geht. Es gibt noch eine große Partei in Deutschland, wo sogar der Name christlich oder christlich in ihrem Namen steht. Und ich denke, so würden auch viele oder vielleicht sogar die meisten Menschen in unserem Land sich Christen nennen. Aber das ist nur oberflächlich betrachtet. Wenn wir tiefer hineinschauen, dann werden wir doch schnell feststellen, wenn wir Gottes Maßstäbe ansetzen, dass es mehr Schein als Sein ist. Und ich denke, es ist doch irgendwo auch gerechtfertigt, dass man viele solcher Christen heutzutage in unserem Land eher als Namenschristen bezeichnen müsste. Sie nennen sich zwar Christen, aber praktisch gesehen steckt da nicht viel mehr als ein Name dahinter. Und selbst wenn wir in die Gemeinden gehen, in die Kirchen und Gemeinden, in die christlichen, dann gibt es auch dort viele solcher vermeintlichen Christen. Und wenn es um die Gemeinden geht, dann werden solche Christen auch oft als Sonntagschristen bezeichnet. Denn ja, sie gehen vielleicht sonntags in die Kirche und es scheint doch irgendwas an diesem Christsein dran zu sein. Aber außerhalb vom Sonntag oder außerhalb von der Kirche bleibt nicht viel von diesem Christsein übrig. Wenn wir aber darauf schauen, was ein wahrer Christ wirklich ist, dann ist es nicht so, dass ein echter Christ einfach nur einen gewissen Status besitzt, Gottes Kind zu sein zum Beispiel. Also es ist nicht einfach nur dieser Status, sondern ein erlöstes Kind Gottes zu sein, zieht ein Leben nach sich, das vom Heiligen Geist Gottes bestimmt und geleitet ist. Weshalb sich unser Christsein, wenn wir denn wirklich wahre Christen sind, auch ganz praktisch auswirken sollte, um eben als solche Kinder Gottes offenbar zu werden. Und in allen seinen Briefen, würde ich mal behaupten, schreibt Paulus meistens am Abschluss genau über solche praktischen Auswirkungen und so auch hier im Philipperbrief. So möchte ich den Predigttext vorlesen, Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Lasst eure Milde kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Amen. Paulus schreibt diese Worte, nachdem er zuvor ganz explizit zwei Frauen beim Namen nennt und sie zurechtweist und ermahnt und dann auch noch einen Mitarbeiter aus der Gemeinde zu ihrer Hilfe aufruft. Und dann schreibt er eben diese Verse, die ich gerade vorgelesen habe. Und es ist definitiv keine erschöpfende Liste von Eigenschaften eines Christen. Aber wenn wir uns diese drei Punkte anschauen, so sind es Punkte, die dem natürlichen Menschen so entgegengesetzt sind, dass wir sie nur durch die Kraft des Heiligen Geistes auch wirklich ausleben können, was sie deshalb wiederum zu Kennzeichen echten Christseins machen. Und weil Paulus eben in diesen Punkten gewisse Defizite bei den Philippern sah, forderte er sie jetzt dazu auf, sich als Kinder Gottes um diese Dinge zu bemühen. Und auch wir sollten uns heute an diesen Punkten prüfen, damit wir Defizite erkennen, um diese Defizite dann in der Kraft des Heiligen Geistes auch anzugehen, damit unser praktisches Leben, so wie wir praktisch leben, immer mehr auch von unserer Gotteskindschaft zeugt. Denn wenn wir es nicht tun, dann erweisen auch wir uns vielleicht nur als Namenschristen. Und so habe ich meine Predigt mit ganz allgemeinen Worten überschrieben, praktische Auswirkungen unserer Gotteskindschaft. Darum soll es gehen. Praktische Auswirkungen unserer Gotteskindschaft. Und so wollen wir uns diese drei Punkte, die Paulus hier erwähnt, genauer anschauen. Und zwar erstens wahre Freude, zweitens richtiger Umgang mit Menschen und drittens innerer Friede. So, lasst uns zum ersten Punkt gehen, wahre Freude. Wenn wir die Bibel oder gerade auch die Briefe von Paulus lesen, so gibt es auch andere Briefe, in denen Paulus die Christen dazu auffordert, sich zu freuen. Aber ich glaube, im Philipperbrief ist es doch irgendwie spezieller, weil Paulus diese Gemeinde wirklich ganze dreimal explizit dazu auffordert. Und zwar nicht nur am Ende, sondern durch den ganzen Brief hindurch. So haben wir es schon im zweiten Kapitel gesehen, im dritten und jetzt eben auch hier im vierten Kapitel, wenn er eben in Vers 4 sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und weil Paulus das so häufig an die Philipper schreibt, zieht man daraus grundsätzlich die meisten Kommentare, dass eben die Philipper in einem Zustand waren, ja, wo sie eben wenig Freude hatten. Und deswegen sagt Paulus sogar noch weiter, also ist es eigentlich, wenn wir noch den Vers weiterlesen, eine vierte Aufforderung, wenn er sagt, wiederum will ich sagen, freut euch, also zweimal. Und im Prinzip will er hier sagen, ich werde nicht aufhören, euch diese Aufforderung zu sagen, selbst wenn ihr Einwände dagegen hättet. Und wir haben auch schon in meinen vergangenen Predigten zum Philipperbrief gesehen, dass es schon Gründe gab, warum die Philipper wenig Freude hatten. Sie waren zum Beispiel besorgt um Paulus, weil er eben im Gefängnis ist, in Rom, in der Gefangenschaft. Sie waren auch besorgt um Epaphroditus, ihren Abgesandten, weil sie gehört hatten, dass er todkrank gewesen war. Außerdem lesen wir, dass sie auch Feinde und Widersacher hatten als Gemeinde. Und wir sehen es auch im Brief, dass sie sogar innerhalb der Gemeinde gewisse Unstimmigkeiten hatten. Das sind natürlich alles Punkte, die sie bedrückt und betrübt haben. Und Paulus wusste davon, denn er schreibt ja einen Brief dazu. Und trotzdem fordert er sie zur Freude auf. Wir können uns fragen, warum war es Paulus so wichtig? Und warum soll es auch uns wichtig sein? Ich denke, ein Grund zumindest ist, dass Freude eine Frucht des Heiligen Geistes ist und deshalb muss Freude im Charakter, im Leben eines Christen offensichtlich sein. Wenn du dich Christ nennst, jedoch gar keine Freude hast und vielleicht eher immer traurig und missmutig, vielleicht auch grundsätzlich unzufrieden bist, pessimistisch nach vorne schaust. Wenn es so ist, dann ist es nicht offensichtlich, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Und wenn es so ist, dann sollte dich das dazu bewegen, dich zu hinterfragen, ob du wirklich ein Kind Gottes bist. Denn wenn der Heilige Geist wirklich nicht in dir ist, dann bist du kein Kind Gottes. Denn nur wer den Geist Gottes hat, ist auch ein Kind Gottes. Und wir sehen hier sogar, dass Paulus noch tiefer geht. Es geht nicht nur so, ja, freut euch, sondern er zeigt, um welche Art von Freude es geht. Denn trotz all ihrer Herausforderungen und Traurigkeiten fordert er die Philipper sogar dazu auf, sich alle Zeit zu freuen. Er sagt nicht nur freut euch, sondern freut euch alle Zeit. Und genau in diesen Punkten hat Paulus hier eben einen Missstand gesehen, den er jetzt auch aufdeckt, um eben die Philipper auf den richtigen Weg zurückzubringen. Und vielleicht will Gott heute mit dir genau das Gleiche tun. Wenn Paulus hier sagt, alle Zeit, dann bedeutet das nicht, dass wir gar keinen Augenblick unseres Lebens traurig oder bedrückt oder auch niedergeschlagen sein dürfen. Denn wenn es so wäre, dann würde es andere Aussagen in der Bibel widersprechen. Zum Beispiel sagt er ja an anderen Stellen, weint mit den Weinenden. Wenn wir uns jetzt gar nicht weinen dürfen und traurig sein dürfen, dann widerspricht sich das hier. Also darum geht es nicht. Es gibt wirklich Dinge, die uns sehr stark bewegen, die uns traurig machen, die uns wirklich runterziehen. Doch hier kommt es ins Spiel. Als Christen sollten wir nicht erst darauf warten, bis sich alles wieder beruhigt, damit wir froh werden, sondern auch inmitten von so einem Leid sollten wir uns freuen. Denn es ist natürlich ganz normal, dass man sich freut, wenn es einem gut geht. Und das ist eine natürliche Reaktion des Menschen. Und es ist auch überhaupt gar nicht falsch, wenn wir uns freuen, wenn es uns gut geht. Aber wenn wir uns nur dann freuen, wenn es uns gut geht, würde ich mal behaupten, dass es eine oberflächliche Freude ist, von der Paulus hier nicht spricht. Denn wahre Freude zeigt sich gerade dann, wenn es oberflächlich betrachtet gar keinen Grund zur Freude gibt. Und genau diese Freude kann eben auch nur durch den Heiligen Geist gewirkt werden. Und Paulus sagt ja auch, dass wir uns alle Zeit im Herrn freuen sollen. Das ist eben ein Hinweis wieder darauf, dass diese wahre Freude nur ein echtes Kind Gottes haben kann. Ein Kind Gottes, das im Herrn ist, also das an Christus glaubt und durch ihn erlöst ist. Und seht ihr, gerade diese Tatsache für uns als Kinder Gottes, dass wir im Herrn sind und dass wir Christi Erlöste sind und Gottes Kinder, gerade diese Tatsache gibt uns doch eigentlich einen dauerhaften Grund zur Freude. Weil es so ist, können wir uns alle Zeit freuen. Denn selbst wenn wir in der schlimmsten Situation unseres Lebens sind oder in tiefster Traurigkeit, im Herrn haben wir dennoch Grund, uns zu freuen. Und ich denke, es ist hier hilfreich auch zu verstehen, dass diese wahre Freude nicht einfach nur ein Gefühl ist, das kommt und geht. Also jetzt geht's mir gut, dann freue ich mich, weil ich mich eben danach fühle. Wenn es mir schlecht geht, dann darf ich traurig sein. Alles gut. So ist es nicht. Denn wie ich schon angedeutet habe, wenn wir traurig sind, müssen wir nicht erst warten, bis das, was uns traurig macht, weg ist. Nein, wir als Christen vor allem können unseren Blick von diesen Dingen, die uns traurig machen, abwenden, sie dann unseren Blick dann zu Gott wenden und können so, weil wir auf Gott schauen und auf alles, was er ist und tut für uns, können wir auch inmitten der Trauer Freude erfahren. Wir haben das am Mittwoch in der Predigt von Richard gehört. Da ging es um den Psalm 69, um David, der wirklich in lebensbedrohlichen Umständen war. Und er hat auch wirklich geweint, er flehte zu Gott, so dass seine Stimme, sein ganzer Körper schon im Prinzip kaputt gegangen ist, weil er so gefleht hat und geweint hat zu Gott. Doch sehen wir am Ende dieses Psalms, dass David inmitten dieser Situation wieder froh werden konnte. Und warum? Weil er seinen Blick auf Gott gerichtet hat und verstanden hat, Gott hat es verheißen, dass er mich auch aus dieser Situation retten wird. Es ist vielleicht noch nicht geschehen, aber es wird geschehen und deswegen kann ich mich freuen und Gott anbeten. Und so können auch wir als Christen im tiefsten Loch unseres Lebens uns freuen, weil wir eben erlöste Kinder Gottes sind und damit auch sicher in Gottes Hand. Und damit haben wir auch einen Ausblick, dass es nicht immer so bleiben wird, dass wir nicht immer in dieser Traurigkeit sein werden, sondern spätestens, wenn wir bei Gott in der Herrlichkeit sind, werden alle Traurigkeiten vergessen sein. Und darauf dürfen wir uns stützen und können uns freuen. Und so bezeichnet Paulus sich in 2. Korinther 6, Vers 10 sogar als einen Traurigen, aber alle Zeit sich freuend. Ja, Paulus hatte viel Grund zur Trauer, aber er sagt trotzdem, kann ich mich als alle Zeit freuend bezeichnen. Und auch als solche sollten wir leben. Da können wir eben auch von Paulus zum Beispiel lernen. Wir haben das schon getan, als ich im Philipper 1 gepredigt habe. Da sehen wir, wie Paulus im Gefängnis ist. Und er ist irgendwo gebunden und kann seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Predigen, nicht wirklich mehr nachgehen, weil er eben dort gebunden ist im Gefängnis. Und so kann er selber nicht predigen, was er wahrscheinlich gerne tun würde. Und dann gibt's auch noch andere Leute, die zwar predigen, aber mit bösen Absichten predigen, um Paulus etwas Negatives zu tun. Und das ist natürlich alles Punkte, über die Paulus wirklich traurig sein könnte und vielleicht auch traurig war. Doch er richtet seinen Blick weg von diesem Traurigen hin zum Positiven daran und sagt, ich freue mich trotzdem, weil letztendlich Christus verkündigt wird und deswegen kann ich mich freuen. Also es geht auch letztendlich bei dieser Freude nicht darum, dass wir uns grundsätzlich irgendwie über schlimme, traurige Dinge freuen. sondern auch vielmehr darum, wo uns diese Schwierigkeiten, das Schlimme, das Traurige auch hinbringt. Und so sagt uns Jakobus zum Beispiel in Jakobus 1, die Verse 2 und 3, diese bekannten Worte: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt oder Anfechtungen. Also es sind Schwierigkeiten. Und sie sollen sich nicht in erster Linie darüber freuen, dass sie in diesen Prüfungen sind, sondern er schreibt weiter, da ihr wisst, dass die Bewährung oder diese Prüfung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Und solche Stellen über die Freude inmitten von Not und Leid gibt es sehr viele in Gottes Wort. Gott gebraucht gerade diese schwierigen Momente unseres Lebens, um uns zu formen, um uns reifer zu machen, um uns zu heiligen, um uns auch näher zu sich zu ziehen. Und auch deshalb, weil das so ist, haben wir als Traurige, als Leidende, als Bedrückte im Herrn alle Zeit Grund zur Freude. Aber wie wir es eben auch bei den Philippern und durch diese mehrmalige Aufforderung von Paulus sehen, ist das natürlich kein Selbstläufer. Jeder von uns erlebt Traurigkeit. Manchmal geht es sehr schnell. Es sind Kleinigkeiten, die uns sehr schnell traurig machen können, die uns auch niederschlagen können oder in Niedergeschlagenheit fallen lassen können. Und ich denke, jeder von euch, jeder von uns hat da unterschiedliche Dinge, die sowas in einem bewirken. Und ja, es können Kleinigkeiten sein, aber auch ganz große Schicksalsschläge. Doch was es auch ist, nichts darf uns davon abhalten, uns alle Zeit zu freuen. Und wenn es bei dir vielleicht so ist, dass du aktuell gar keinen Grund zur Freude siehst und vielleicht alles nur düster und dunkel erscheint, dann muss ich dich, wenn du ein wahrer Christ bist, fragen, hast du deinen Stand in Christus vergessen? Hast du vergessen, wer du in Christus bist und was du alles in ihm hast? Hast du vergessen, dass du in Christus mit jeder geistlichen Segnung im Himmel gesegnet bist, wie es in Epheser 1 heißt? Erwählt in ihm, vorherbestimmt zur Gotteskindschaft, auch versiegelt mit dem Heiligen Geist, der unsere Sicherheit ist, dass wir ein ewiges Heil haben. Also wenn du all das vergessen hast, dann richte deinen Blick erneut auf diese Dinge, um wieder Freude zu empfangen. Richte auch deinen Blick auf Jesus, der in dieser tiefsten Traurigkeit auch mit dir ist, der dein Erlöser ist, der dich liebt. Ja, wenn du in Schwierigkeiten feststeckst, die dir Freude und Hoffnung rauben, die dich traurig machen und dich bedrücken und bewegen, dann will ich dich mit Paulus auffordern, freue dich, so wie es Paulus hier sagt. Und wie, ich denke, ich habe einige Punkte schon gesagt, aber auch denke darüber nach, dass genau diese Schwierigkeiten eine Hilfe Gottes sind, um deinen Glauben zu stärken. Durch solche Schwierigkeiten wirst du immer widerstandsfähiger, um letztendlich ausharren zu können bis ans Ende. Und so nutzt Gott auch all diese Punkte, um dich sicher ans Ziel zu bringen. Ist das nicht ein Grund zur Freude? Also wir haben schon mehrere Dinge gesehen, in denen wir uns jeder alle Zeit wirklich freuen können. Und so warte nicht, bis die Traurigkeit verfliegt oder diese leidbringenden Umstände sich ändern. Entscheide dich jetzt, heute und auch in diesem Moment, zur Freude. Schau nicht auf all das Schlimme und die Probleme, sondern auf Gott, der all das in seiner Hand hat und es zu deinem Guten gebrauchen will. Ich denke, gerade hier im Umgang mit so einer Traurigkeit und mit der Freude zeigt sich, ob unsere Beziehung zu Gott intakt ist und ob sie sich wirklich auch ganz praktisch in unserem Leben auswirkt. Ein Christ, der sich inmitten von Traurigkeit und Leid noch freuen kann, ist ein wahrer Christ und kein Namenschrist. Und durch diese wahre Freude wird unsere Gotteskindschaft auch ganz praktisch nach außen hin sichtbar. Und diese Gotteskindschaft soll sich nicht nur in diesem Punkt ausdrücken, sondern auch sich auf unsere zwischenmenschliche Beziehungen auswirken, wie wir es jetzt im zweiten Punkt sehen wollen. Der zweite Punkt ist richtiger Umgang mit Menschen. Denn wer ein Kind Gottes ist, der ist dazu aufgerufen, mit den Menschen so umzugehen, wie Gott es tut. Und dazu spricht Paulus hier in unserem Text eine ganz bestimmte Eigenschaft in Vers 5 an, wo er sagt, lasst eure Milde kund werden allen Menschen. Und es ist ein sehr breiter Begriff, würde ich mal sagen. Es gibt unterschiedliche Erklärungen zu diesem Wort Milde. Ich will einfach versuchen, das kurz zusammenzufassen. Also es wird auch auf Herrscher bezogen, die über ihren Untergebenen stehen, über ihren Untertanen, aber die mit ihren Untertanen Nachsicht haben, gerade auch wenn es um rechtliche Dinge geht. Also es geht auch um diese Nachsicht, also die dann nicht penibel jedes Gesetz mit Strenge und ohne Abweichung anwenden in Rechtsfragen, sondern wirklich auch maßvoll sind und mit Menschlichkeit ihren Untertanen begegnen. Wenn man das vielleicht erweitert auf unseren grundsätzlichen zwischenmenschlichen Umgang, kann man sagen, dass wenn einem Unrecht getan wird und man milde ist, dass man dann nicht mit großer Strenge oder größter Strenge nach ausgleichender Gerechtigkeit strebt, sondern auch Dinge, selbst wenn es Unrecht ist, das einem angetan wird, mit Nachsicht und Geduld auch erträgt. Und so schreibt ein Kommentator dazu, dass man von dem zurücktritt, was einem Menschen zusteht und nicht starr darauf besteht. Also starr auf dieser Gerechtigkeit beharrt. So kann man dieses Wort ungefähr beschreiben, diese Milde. Und genau so eine Haltung, diese Nachsicht, diese Nachgiebigkeit vielleicht auch, mit so einer Haltung sollen wir allen Menschen begegnen, damit eben dieser Charakter offenbar wird. Andere übersetzen diesen Vers 5, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Also für so einen Umgang mit Menschen sollen wir als Christen bekannt sein. Und auch daran wird man letztendlich sehen, ob wir wirkliche Christusnachfolger sind oder nur Namenschristen. Weil diese Eigenschaft eine Eigenschaft ist, die auch Christus auszeichnet. So schreibt Paulus zum Beispiel in 2. Korinther 10, Vers 1 von der Milde des Christus. Und wenn diese Milde also ein Wesenszug Christi ist, so wird es auch immer mehr ein Wesenszug jedes wahren Christen werden. Und genau deshalb fordert Paulus auch hier dazu auf, ja, seht zu, dass ihr milde seid, damit die Menschen das auch wirklich wahrnehmen. Und wenn es so eine Aufforderung gibt, lass deine Milde kund werden, dann fragt man sich, okay, kann ich jetzt einfach sagen, ich bin jetzt vielleicht nicht so milde, aber ab morgen werde ich milder, ich werde mich bezwingen und versuchen, milder zu sein. Ich glaube, manchen Menschen fällt das vielleicht gar nicht so schwer, weil sie schon von Natur aus milde sind und nachsichtig, aber andere sind auch impulsiver und bestehen eher auf ihrem Recht. Und ich denke, das ist bei uns Christen auch so, es gibt da Unterschiede. Aber grundsätzlich die Frage, wie kann ich milder werden? Und gerade bei solchen Aufforderungen, die uns gestellt werden in der Bibel, kommen wir dann eben immer wieder zur Heiligung zurück. Denn wenn wir von Gott erlöst wurden, dann hat er uns dazu berufen, in das Wesen seines Sohnes verwandelt zu werden. Und es geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und wie ich schon gesagt habe, dann wird eben, weil die Milde ein Charakterzug Jesu ist, auch wird sie auch in unserem Leben immer mehr zum Vorschein kommen. Wenn du jetzt aber diesen Charakterzug in deinem Leben vielleicht nicht so wahrnimmst oder vielleicht sogar andere Menschen dir bestätigen, dass du gar nicht so milde bist, sondern eher gegenteilig, vielleicht aufbrausend und schnell zornig, dann ist es natürlich wieder ein Zeichen auch für dich selbst, dass du weitere Veränderung brauchst. Und dann nimm dir auch die Zeit, wirklich darüber nachzudenken. Nimm dir die Zeit, da Gott im Gebet darum zu bitten, dass er dich mit dieser Milde ausstattet. Dann studiere auch Gottes oder beziehungsweise Jesu Wesen in seinem Wort. Denn je mehr wir studieren und darüber nachdenken und sehen, wie Jesus ist, je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr wird sein Wesen auf uns abfärben. Und dann müssen wir immer wieder auch innehalten und uns vergleichen mit Jesus und sehen, wo wir noch weitere Veränderungen brauchen. Und das ist natürlich ein Prozess. Niemand von uns kann jemals sagen, ja, jetzt bin ich so wie Christus. Aber es sollte eben ein dauerhaftes Bestreben sein, ihm ähnlicher zu werden. Auch das ist ein zentraler Punkt unserer Christusnachfolge, dass wir bestrebt sind, ihm ähnlicher zu werden. Und wir lesen es hier, dass diese Milde, dieser Charakter Jesu Christi durch uns allen Menschen bekannt werden soll. Also als Christ sollte in jeder deiner zwischenmenschlichen Beziehungen dieser Charakter zum Tragen kommen. Und Menschen, denen du begegnest, mit denen du in bestimmten Beziehungen stehst, sollten in dir diese Milde immer mehr wahrnehmen. Und dadurch sollte es für die Menschen immer mehr wahrnehmbar und erfahrbarer werden, erkennbar werden, wie auch Jesus mit Menschen umgeht. Und wenn wir dieses Wort Milde oder diesen Charakter betrachten, dann glaube ich, dass je enger unsere Beziehungen sind, desto schwieriger ist es, anderen mit Milde zu begegnen. So nehme ich es bei mir wahr. Ich meine, ich erwähne es immer wieder, ja, meine Beziehung zu meinen Kindern, auch in meinen Predigten, weil es doch wirklich ein Thema ist, das mich beschäftigt. Ich denke, es gibt hier einige Eltern unter uns. Und wie ist es zum Beispiel, wenn dein Kind dir nicht gehorcht, oder vielleicht noch schlimmer manchmal, wenn es respektlos mit dir redet? Das ist definitiv ein Unrecht, das dir als Elternteil angetan wird. Aber wie reagierst du darauf? Mit Milde, nachsichtig, ruhig oder doch eher aufbrausend? Meinst du jetzt mit aller Gewalt dein Kind zusammenstauchen zu müssen, dass es ja nicht nochmal so handelt, weil es ja dir gegenüber als Eltern nicht so handeln darf? Oder bist du doch nachsichtig, weil du auch verstehst, ja, dass auch dein Kind immer noch nicht perfekt ist und auch noch von der Sünde durchdrungen ist? Und ja, wir müssen natürlich, um jetzt das auf dieses Beispiel anzuwenden, wir müssen Sünde auch ansprechen, wir müssen auch unsere Kinder zurechtweisen und erziehen, aber wir sollen es eben nicht aufbrausen und mit aller Härte tun. Manchmal denken wir, wenn ich jetzt hart bin, dann wird mein Kind das schon verstehen, aber so sollen wir es nicht tun, sondern in der Milde und Sanftmut unseres Herrn Jesus. Und ich muss bekennen hier und will es auch vor euch tun, dass ich gerade in dieser Hinsicht, wenn es um meine Kinder geht, meine Milde oft nicht kund werden lasse und sie genau dadurch auch verhindert sind, in mir das Wesen Christi wahrzunehmen. Ich denke, es kann man auf alle Beziehungen übertragen. Auch in unseren Ehen gibt es Punkte, wo wir vielleicht manchmal falsch miteinander umgehen oder mit Geschwistern. Und es bezieht sich auch nicht nur auf die Familie, sondern natürlich auch auf die Gemeinde. Auch in dieser Gemeinschaft, auch hier in der Gemeinde, sollen wir einander mit Milde begegnen. Unsere Gemeinschaft soll von dieser Milde geprägt sein. Wenn wir dieses Wort weiter auch untersuchen im Neuen Testament, oft steht es tatsächlich auch irgendwie im Zusammenhang mit Streitsucht und mit Selbstsucht. Und das haben wir ja schon im vorherigen Abschnitt gesehen bei Evodia und Syntyche, diese zwei Frauen, die irgendwie Streit miteinander hatten. Dass sowas eben auch in der Gemeinde vorkommen kann. Wir sehen auch grundsätzlich, dass die Philipper an diesem Punkt wahrscheinlich Schwierigkeiten hatten in der Gemeinde. Und es kann und wird, denke ich, sicherlich in jeder Gemeinde auch vorkommen, dass man mal streitet und dass wir selbstsüchtig handeln. Und wie ist es dann zum Beispiel, wenn jemand, warum auch immer, vielleicht gar nicht mal beabsichtigt, dich rücksichtslos behandelt? Beharrst du dann darauf, dass der Nächste ja doch alles wieder in Ordnung bringt? Kannst du dieser Person erst freundlich begegnen, wenn sie zu dir gekommen ist und sich entschuldigt hat? Oder bist du nachsichtig, erträgst es und begegnest dieser Person trotzdem wohlwollend? Oder wie ist es, wenn, ja, und das kann man, denke ich, auf viele Situationen beziehen, aber auch in der Gemeinde, wie ist es, wenn du als Person oder vielleicht auch gerade deine Vorschläge, deine Vorstellungen, deine Meinungen nicht berücksichtigt werden, aber andere schon? wenn alles immer so läuft, wie andere es wollen, wie andere es planen, wie andere es bestimmen, aber nicht so, wie du es dir wünschst, bist du dann missmutig und bestehst darauf, dass man doch auch mal deine Meinungen hört und deine Vorschläge berücksichtigt, damit ja alle gleich behandelt werden? Oder bist du nachsichtig und lässt andere gewähren, auch wenn du selbst benachteiligt wirst? Ich denke, hier kommt gerade das auch wieder ins Spiel, was Paulus schon im zweiten Kapitel des Philipperbriefs geschrieben hat, dass wir den anderen höher achten sollen als uns selbst. Und genau dem steht natürlich unsere Selbstsucht, unser Egoismus im Weg. Und deshalb erwarten wir, dass mit uns selbst immer zu 100% richtig umgegangen werden sollte und sind oft nicht bereit, einen Millimeter davon abzuweichen. Und wenn wir so handeln oder so eingestellt sind, dann wird es übermäßige Strenge und Härte im Umgang mit anderen erzeugen. Wir beharren dann auf unserem Recht. Wir erwarten von anderen, dass sie doch richtig mit uns umgehen. Dann werden wir vielleicht auch schnell beleidigt, wenn sie es nicht tun und diese Erwartung nicht erfüllen. Es können sogar harte Worte fallen. Man braust auf, man vergilt dieses Unrecht, das einem angetan wird, indem man anderen Unrecht tut und so weiter. Aber all diese Dinge sind doch genau das Gegenteil von der Milde, die von einem echten Christen erwartet wird und von der Milde, die eben Christus auszeichnet. Ich denke, da ist es eben, diese Milde auszuleben, ist schwieriger, je ungerechter und rücksichtsloser Menschen mit uns umgehen. Doch genau in diesen Punkten, wenn Menschen gerade so gemein und rücksichtslos mit uns sind, genau da wird es auch wieder am deutlichsten sichtbar, ob wir wirklich die Milde Christi haben oder noch nicht so sehr. Denn auch hier ist es wieder so, solange Menschen uns wohlgesonnen sind, solange sie freundlich mit uns umgehen, solange sie angenehm sind, ist es einfach, milde zu sein. Sobald wir aber durch Menschen verletzt oder ungerecht behandelt werden, zeigt sich, ob wir dann wirklich immer noch milde sein können. Und das ist eben nicht nur Familie und Gemeinde, auch darüber hinaus, sei es Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz, an der Schule, vielleicht auch Ungerechtigkeit, die uns vom Staat aus passiert, Rücksichtslosigkeit von allen, von anderen, sei es jetzt im Straßenverkehr, wo man es auch immer wieder erlebt, oder beim Arzt oder sonst noch wo. Es gibt so viele Situationen im Zusammenleben mit Menschen, in denen es schwierig ist und nicht einfach milde und nachsichtig zu sein. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Momente. Und hier haben wir so eine große Möglichkeit, ein gutes Zeugnis für unseren Herrn Jesus zu sein. Denn hier können wir ihn in so wunderbarer Weise widerspiegeln, wenn wir eben in all diesen Situationen den Menschen mit Milde begegnen. Wenn wir jedoch aufbrausen und schroff und hart sind, nur auf unserem eigenen Recht bestehen, dann spiegeln wir unseren Herrn in keiner Weise wider und bringen als Christen über den Namen Christi Schande und bringen ihn in Verruf. Ich glaube, was uns in all diesem, in dem Umgang mit Menschen helfen kann, was wir auch schon letzte Woche in der letzten Sonntagspredigt von Richard gehört haben, was uns dabei helfen kann, ist zu verstehen, dass jeder Mensch unvollkommen ist. Wir dürfen nicht von anderen mehr erwarten als von uns selbst. Wir müssen anerkennen, dass wir selbst doch genauso fehlerhaft sind und können deshalb nicht von anderen erwarten, dass sie immer alles richtig machen, gerade im Umgang mit uns. Und ja, ich habe es schon gesagt, es geht nicht grundsätzlich darum, dass wir Sünde tolerieren und da nachsichtig sind, okay, er hat jetzt mal gesündigt. Darum geht's nicht, sondern es geht vor allem darum, dass wir mit dem Sünder an sich Nachsicht haben und verstehen, okay, ja, auch jeder Mensch macht mal etwas falsch. Und wie in allem hilft uns auch hier vor allem nochmal ein Blick aufs Kreuz. Und diesen Blick möchte ich mit euch dahin richten. Denn dort sehen wir die Milde, diese Nachsicht Christi wahrscheinlich am deutlichsten. Nachdem seine Feinde, seine Widersacher Jesus bespuckt haben, ihn geschlagen haben und dann sogar ans Kreuz genagelt haben, dann kommen sie auch noch und verspotten ihn, als er dort am Kreuz hängt. Sie verspotten und tun all das mit demjenigen, der doch ohne einen Fehltritt begangen zu haben, verurteilt und bestraft wurde. Ich würde sagen, es ist das größte Unrecht, das einem Menschen je widerfahren ist. Doch was tut Jesus? Besteht er aus seinem Recht? Steigt er vom Kreuz runter und schlägt alles kurz und klein? Nein, im Gegenteil. Er betet zu Gott. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau das ist Nachsicht und das ist die Milde Christi. So denke ich, wird uns hier eben dieser Blick auf Christus helfen, milder zu werden. Und Paulus ermutigt auch in anderer Weise die Christen noch, ihren Blick auf Christus zu richten, wenn er dann weiter sagt in Vers 5, am Ende von Vers 5, der Herr ist nahe. Und manche verstehen diese Aussage darüber, dass es hier um Jesu Allgegenwart geht, dass er immer und überall mit uns ist und uns nahe ist. Aber ich denke, es geht eher darum, dass seine Wiederkunft, sein Wiederkommen nahe ist. Paulus hatte gerade im dritten Kapitel auch viel darüber geredet, wie er danach strebt, zur Auferstehung der Toten zu gelangen, wie er danach strebt, zu diesem Kampfpreis am Ende, zu dieser Krönung am Ende zu gelangen. Und er schreibt auch darüber, wie wir Christus erwarten aus dem Himmel. Und so sagt er hier eben und ermutigt mit diesen Worten, Jesus wird bald kommen und es soll euch ermutigen, euch auf dieses Kommen vorzubereiten und für ihn zu leben in aller Heiligung. Jeder, der in der Hoffnung lebt, dass Jesus wiederkommt und uns zu sich holt, der wird sich reinigen, so wie Jesus selbst rein ist, sagt Johannes. Und es bezieht sich eben auch auf unser Wesen. Unser Wesen, unser Charakter soll gereinigt werden und das zieht eben auch diese Milde, von der wir gelesen und geredet haben, nach sich. Außerdem liegt in der Wiederkunft, dass Jesus nahe ist, auch noch eine andere Ermutigung. Denn Jesus wird als Richter kommen und er wird vollkommene Gerechtigkeit herstellen. Und das betrifft uns auch ganz persönlich, weil er dabei, wenn er diese Gerechtigkeit wiederherstellt, auch jedes uns angetane Unrecht verurteilen und bestrafen wird. Und ich denke, wenn wir darauf schauen, wenn wir auf all das schauen, dann können wir nachsichtig sein, dann werden wir immer gelassener und können so auch gelassener mit Menschen umgehen. Ich glaube, wenige Menschen zeichnen sich wirklich durch so eine Nachsicht, durch so eine Milde aus. Wir kennen es doch von uns selber. Jeder beharrt doch irgendwie auf seinem Recht, wenn ihm Unrecht getan wird. Aber als Christen sind wir eben dazu aufgerufen, hier uns zu unterscheiden und in unserem Umgang mit Menschen Jesus wiederzuspiegeln. Und wenn das geschieht, werden wir auch in dieser Hinsicht als wahre Christen offenbar und nicht nur als Namenschristen. Und das betrifft auch noch einen dritten Bereich, den wir uns noch anschauen wollen. Den inneren Frieden, das ist der dritte Punkt, innerer Friede. Wenn wir so die ersten zwei Punkte anschauen, dann haben wir dort schon viele Dinge gesehen, die unangenehm sind, die uns belasten. Wir haben über die Trauer geredet oder Dinge geredet, die Trauer hervorbringen und unsere Freude verdrängen. Wir haben über Dinge geredet, die uns aufregen können und uns schwer machen können, milde zu sein. Und all diese Dinge und noch vieles darüber hinaus sind Dinge, die uns automatisch dann auch Sorgen bereiten können. Und solche Sorgen bringen Unruhe in unser Herz. Durch diese Sorgen wird dort eine Unordnung, ein Chaos erzeugt. Eine Unordnung, die unsere Gedanken hin und her wirft, die uns innerlich bewegt, wo wir einfach unruhig sind. Und auch damit hatten die Philipper zu kämpfen. Und ich denke, auch damit hat an jeder von uns zu kämpfen und an jeder von uns ist davon betroffen, sich mal Sorgen zu machen. Aber eine Auswirkung im Leben eines wahren Christen ist eben auch der richtige Umgang mit Sorgen. Und deswegen fordert Paulus jetzt in Vers 6 auf, seid um nichts besorgt. Das ist wieder so eine absolute, allumfassende Aussage. Wir sollen wirklich um nichts besorgt sein? Wirklich um gar nichts? Geht das überhaupt? Dazu müssen wir sagen, auch hier, Paulus verbietet es nicht, sich Sorgen zu machen oder Sorgen zu haben. Denn Sorgen kommen ganz automatisch in unserem Leben auf. Dagegen können wir uns gar nicht wehren. Aber gerade dann, wenn Sorgen in unseren Herzen aufsteigen, dann sollen wir als Christen darauf reagieren. Und genau dahin will Paulus uns führen, zu einem richtigen Umgang mit unseren Sorgen. Und dazu sagt er dann weiter, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Es ist eben dieser Gegensatz, um nichts besorgt sein, sondern in allem unsere Anliegen zu Gott bringen. Wann immer sich dann auch die kleinsten Sorgen in unserem Herzen breit machen, sollte uns schon die kleinste Sorge zu Gott treiben. Und dazu müssen wir eben verstehen, dass Gott es nicht möchte, dass wir uns Sorgen machen. Dass er uns aber gleichzeitig auch helfen will, mit diesen Sorgen fertig zu werden. Und ich glaube, als Christen sind wir hier doch so privilegiert. Wie wunderbar ist es doch, dass wir mit diesem Gott, der uns dazu auffordert, reden dürfen. Dass wir wissen dürfen, dass er es sogar will, dass wir mit ihm reden darüber. Wir sehen es hier, Paulus redet nicht seine eigenen Worte. Es ist keine menschliche Ermutigung, ja, probier das doch mal aus. Nein, Gott redet durch Paulus. Gott selbst fordert uns auf, unsere Anliegen vor ihm kundzutun. Und wir sehen hier eines der Geheimnisse des Gebets. Und oft wird diese Frage gestellt, jeder hat, oder viele haben vielleicht auch schon darüber nachgedacht, Gott weiß doch alles. Warum muss ich überhaupt beten? Gott weiß doch alles. Wir müssen ihm doch eigentlich gar nichts sagen. Der Psalmist sagt, das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Herr, du weißt es ganz. Warum dann überhaupt noch reden? Ja, weil Gott es will. Er will, dass wir selber unsere Sorgen erkennen und anerkennen und sie dann zu ihm bringen und vor ihm aussprechen. Wir sehen hier, Gott will diese Gemeinschaft mit uns haben. Ist das nicht eine wunderbare Tatsache und Aufforderung? Er bräuchte unsere Worte nicht. Er weiß alles, aber er möchte, wenn man das so sagen kann, unsere Stimme hören. Du sollst dein Herz vor Gott ausschütten. Und du brauchst dich nicht dafür schämen. Du kannst es mit vollem Vertrauen tun, weil es eben der ausgesprochene Wille Gottes ist. Ich habe das Gefühl, dass wir viel zu wenig Gebrauch genau davon machen und es genau deshalb oft abmühen und plagen und niedergebeugt sind. Und das fängt mit ganz kleinen Sorgen an. Ich nehme wieder ein Beispiel aus meinem Leben. Eine schwierige Nacht, man hat kaum geschlafen, muss früh aufstehen und denkst, ja, wie soll ich das alles schaffen? Ich habe keine Kraft für den Tag heute. Aber genau in solchen kleinen Dingen sind wir dann auch versucht, alles selbst in die Hand zu nehmen. Ah ja, irgendwie muss es halt jetzt gehen, dann gehe ich und mache meine Arbeit. Aber ich glaube, wenn wir schon da nicht anfangen, unsere Sorgen zu Gott zu bringen, dann kann sich das immer mehr ausweiten, bis wir in ein tiefes Loch fallen. Und so sollten wir uns wirklich, ja, mit allen Kleinigkeiten an Gott wenden. Und ich habe es vorhin zu meiner Frau gesagt, wenn wir so leben, wenn wir das tun, dann werden wir eigentlich ständig im Gebet sein. Es gibt in jeder Sekunde einen Grund zu beten. Und Paulus sagt uns hier auch, wie wir zu Gott beten sollen. Er erwähnt hier Gebet, Flehen und Danksagung. Und damit meint er eben, dass wir wirklich auf alle Weise, wie man beten kann, auch beten sollen. Wenn er hier sagt, wir sollen mit Gebet zu Gott kommen, dann ist das wohl das Allgemeinste von diesen drei Wörtern hier. Das bedeutet einfach, ja, bete zu Gott, rede mit Gott, ganz allgemein. Wenn er hier dann Flehen erwähnt, das wird teilweise auch mit Bitten übersetzt. Also, ja, wir sollen auch mit Bitten zu Gott kommen. Wir dürfen Gott um Dinge bitten. Aber dann auch mit Danksagung, sagt er hier. Bei all unserem Flehen und Beten und Bitten sollten wir das Danken nicht vergessen. Und ich glaube, da ist es hilfreich, nachzudenken darüber, dass wir überhaupt mit unseren Sorgen zu Gott kommen dürfen. Allein, dass wir das dürfen, allein, dass er uns zu sich kommen lässt, dass wir mit ihm reden dürfen, sollte uns schon mit Dankbarkeit ihm gegenüber füllen weil es eben seine Gnade ist, dass er uns kommen lässt. Und auch das Wissen, dass Gott unsere Sorgen nicht egal sind, sondern dass er besorgt ist um uns, wie es im 1. Petrusbrief heißt, auch diese Tatsache sollte, obwohl wir Sorgen haben, uns auch mit Dankbarkeit erfüllen. Und so haben wir mit jeder Bitte, die wir zu Gott bringen, unzählige Gründe, auch gleichzeitig ihm zu danken. Und was wird dann passieren, wenn wir mit allem, was uns bewegt, zu Gott kommen? Dazu schreibt Paulus jetzt im nächsten Vers, im 7. Vers, eine Verheißung Gottes auf, wenn er schreibt, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn oder eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also das wird geschehen, wenn wir all unsere Anliegen im Gebet Gott abgeben. Diese Verheißung oder dieses Verhalten Gottes ist Gottes Antwort auf unsere Gebete. Sein Friede kehrt dann in unsere Herzen ein. Diese Unordnung, das Chaos, das durch die Sorgen dort in unserem Herzen entstanden ist, wird wiederhergestellt und wird geordnet. Und das führt uns zu einer tiefen inneren Ruhe. Es heißt hier, dass Gottes Friede unsere Herzen und Gedanken bewahren wird. Also das Wort bedeutet eigentlich auch bewachen. Es wird uns schützen, bewachen, also vor Feinden zum Beispiel. Und übertragen könnte es dann bedeuten, dass Gott in seinem Frieden, durch seinen Frieden erstmal die Ordnung wiederherstellt in unserem Herzen und diese Ordnung dann auch bewacht, dass nicht erneut Sorgen eindringen und Unruhe schaffen. Wenn wir unsere Sorgen im Gebet zu Gott bringen, uns dann aber weiter Sorgen machen und weiter unruhig sind, dann hat der Friede Gottes noch nicht ganz diese bewahrende Wirkung erzielt. Das heißt, wir müssen weiter im Gebet bleiben, weiter kämpfen, bis wirklich dieser bleibende Friede Gottes einkehrt. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir dann an einem Punkt sind, wo wir uns nie wieder Sorgen machen. Irgendwann werden wieder Sorgen aufkommen, so ist es in unserem Leben. Aber wenn der Friede Gottes unser Herzen bewahrt, dann sollte wirklich alle Unruhe, die uns gerade bedrückt, erstmal verfliegen. Da sollte es nicht so sein, dass wir beten und kurz Ruhe haben und in ein paar Minuten treten die Sorgen wieder auf. Und ist es hier nicht so, dass gerade wenn wir auch mit Menschen über unsere Sorgen reden und ihnen unser Herz ausschütten, dass uns das schon beruhigt, wie viel mehr wird genau das passieren, wenn wir unser Herz vor dem allmächtigen Gott, vor unserem himmlischen Vater ausschütten? Wird das nicht einen viel tieferen Frieden bringen? Ist es nicht ein viel besseres Mittel gegen Sorgen, als mit Menschen zu reden? Das dürfen wir auch tun. Aber lasst uns zu Gott gehen, denn er allein kann diesen Frieden geben. Und wie wir es gesehen haben, Gott will ja, dass wir zu ihm kommen. Ich glaube, eine größere Motivation zu beten kann es nicht geben. Und wenn uns solche Verse, wie wir sie hier lesen, nicht ins Gebet treiben, dann weiß ich auch nicht, was uns noch ins Gebet bringen soll, was uns dazu bewegen soll. Und das sage ich nicht nur euch, das sage ich auch zu mir selbst. Brauche ich wirklich noch mehr Motivation zu beten? Das Gebet wird letztendlich auch unsere Gedanken auf Gott richten. Wenn wir ins Gebet gehen, sind wir in gewissem Maßen gezwungen, uns dessen bewusst zu werden, mit wem wir jetzt reden. Und wenn wir dabei verstehen, dass wir zum Allmächtigen, zum Allwissenden Gott reden, und dann dazu noch wissen, dass er unser Vater ist, dann wird allein schon diese Tatsache uns Ruhe in unsere Herzen und Gedanken bringen. Wenn vorher unsere Gedanken vielleicht völlig durcheinander waren und ungeordnet wegen den Sorgen, dann können sie durch das Gebet und durch den Blick auf Gott geordnet werden. Und all das, was wir hier jetzt besprochen haben, auch in diesem dritten Punkt, ist allein wieder in Christus möglich, weshalb Paulus diesen Zusatz auch am Ende von Vers 7 bringt, wo er sagt, all das kommt in Christus Jesus. Denn wer in Christus ist, der ist mit Gott versöhnt durch Jesu Erlösungswerk und er ist damit auch im Frieden mit Gott, der ist Gott nahegebracht. Und nur dadurch, wenn wir so im Frieden sind mit Gott, liegt Gottes Wohlwollen auf uns. Und nur dann können wir auch wirklich davon ausgehen, dass Gott es in allem gut mit uns meint. Und dann können wir auch wirklich mit voller Zuversicht zu Gott kommen und inmitten von all unseren Sorgen seinen Frieden in unserem Herzen empfangen. Wir sehen, es ist alles einfach abhängig von Christus. Und deshalb kann auch nur ein wahrer Christ, der in Christus ist, diesen inneren Frieden wirklich empfangen. Und so ist diese Tatsache dieses inneren Friedens auch ein weiteres Erkennungszeichen von wahren Christen und eine direkte Folge unserer Gotteskindschaft und dieser geheilten Beziehung mit Gott durch Jesus. Denn wir sehen es doch, wie viele Menschen gehen an ihren Sorgen zugrunde. Ich glaube, heutzutage endet das nicht sehr selten in Selbstmord, weil man einfach keinen Ausweg mehr sieht. Und gerade hier wird doch auch wieder sichtbar, dass dieser Friede wirklich von Gott gewirkt sein muss. Denn auch Christen erleben die bittersten Schicksalsschläge. Auch sie erleben besorgniserregende Situationen. Doch sie müssen darin nicht zugrunde gehen und gehen hoffentlich darin auch nicht zugrunde, weil sie den himmlischen Vater haben, der sich um sie sorgt. Und deshalb heißt es hier auch, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unser Herzen bewahren wird. Dort, wo andere Selbstmord aufgrund ihrer Sorgen und Hoffnungslosigkeit begehen, da können Christen, obwohl sie vielleicht genau das Gleiche erleben, in diesen gleichen Situationen einen Frieden empfangen und spüren, der sie ruhig macht. Und das ist mit menschlicher Logik nicht zu erklären und kann eben nur durch Gott passieren. Und so, weil das so ist, kann ich jedem von euch, der Gottes Kind ist, sagen, egal was dich bewegt, egal wie groß deine Sorgen sind, egal wie schlimm deine Umstände, in allem kannst du ruhig werden. Wirklich in allem, denn das ist die Verheißung Gottes in diesem Vers. Es gibt kein Leid, keinen Schicksalsschlag, keine Not, in denen es gerechtfertigt ist, in einem dauerhaften Zustand der Sorge zu sein. Und warum? Weil wir den himmlischen Vater haben, der uns dazu aufruft, unsere Sorgen, all unsere Anliegen zu ihm zu bringen, damit unsere Herzen und Gedanken von seinem Frieden bestimmt und dadurch auch bewahrt werden können. Wenn du das nicht erlebst als Christ, dann muss ich sagen, dann stimmt etwas nicht. Und wenn du aus deinen Sorgen aktuell vielleicht gar nicht herauskommst, dann kann es vielleicht sein, dass du zu wenig betest. Dann bist du dieser Aufforderung von Paulus oder von Gott selbst hier vielleicht noch nicht genug nachgekommen. Dann möchte ich dir raten, dich dazu auffordern, mach das Gebet zur höchsten Priorität in deinem Leben. Schau darauf, worauf kann ich verzichten, um noch mehr Zeit zum Beten zu haben. Und bete wirklich so lange, bis Gottes Friede dein Herz durchdringt. Wir lesen es von vielen Männern und Frauen in der Kirchengeschichte, die wirklich stundenlang gebetet haben. Wir sehen es bei den Psalmisten, wie sie sagen, ich stehe nachts auf, um zu beten. Ich wache in der Nacht, um zu beten. Ich verzichte auf meinen Schlaf. Das Gleiche lesen wir auch über unseren Herrn Jesus. Und an solchen Menschen sollten wir uns ein Vorbild nehmen. Und denke auch immer an deinen himmlischen Vater, der dir keine Vorwürfe macht aufgrund all deiner Sorgen, sondern der dir diese Sorgen abnehmen will. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch, ist seine Verheißung und seine Aufforderung an dich. Wenn du dir viele Sorgen machst, nimm dir auch Abschnitte aus der Bibel zu diesem Thema, wie zum Beispiel Matthäus 6, wo Jesus über das Sorgen redet, Matthäus 6, die Verse 24 bis 34. Studiere solche Verse, denke darüber nach und verstehe, wie Gott dir deine Sorgen nehmen will. Und verstehe, dass es nicht sein Wille ist, dass du besorgt bist. Ich komme langsam zum Abschluss. Ist es nicht sehr interessant, dass wenn wir all diese Punkte, alle drei Punkte, anschauen. Also diese drei Themen, die Paulus hier anspricht, wahre Freude, richtiger Umgang mit Menschen und auch dieser innere Friede, dass all diese Dinge vor allem dann zum Vorschein kommen, wenn unser Leben nicht so läuft, wie wir es vielleicht gerade gerne hätten, wenn unser Leben schwierig ist. Was merken wir? Gerade wenn wir als Menschen unter Druck sind, dann wird sich zeigen, was wirklich in uns steckt, in unserem Herzen. Dann wird offenbar, ob dein Herz wirklich von Gott regiert ist oder nicht. Denn ein Mensch ohne den Heiligen Geist im Herzen kann inmitten von Leid und Traurigkeit keine echte und tiefe Freude empfinden. Er kann auch nicht mit Nachsicht und Milde auf andere reagieren, die ihm Unrecht antun. Der wird auch nicht in tiefster Not ohne Sorgen auskommen, sondern daran zerbrechen. All das ist nur möglich, wenn du ein wahrer Christ und nicht nur ein Namenschrist bist, wenn du wirklich durch Christus erlöst wurdest und damit auch Gottes Kind geworden bist. Und Gott fördert gerade durch alle Schwierigkeiten deines Lebens das wahre Wesen Christi in dir zutage. Und selbst wenn du merkst, dass du in den schwierigsten Situationen deines Lebens keine Freude haben kannst, wenn du merkst, dass du falsch mit Menschen umgehst und nur sorgenvoll bist, dann sollte, selbst wenn das aktuell dein Zustand ist, kein Grund sein, aufzugeben, sondern es ist einfach ein Zeichen dafür, dass du weiter durch Gott geheiligt werden musst. Und wenn Gott dich dann heiligt und du in diesen Punkten zunimmst, dann wird wirklich auch in den schwierigsten Momenten Jesus Christus durch sein Leben immer mehr verherrlicht. Und so haben wir gesehen, dass wir aus einer geheilten Beziehung mit Gott heraus, dadurch, dass wir seine Kinder sind, wirklich Freude und Friede und Gelassenheit empfangen können. Und diese werden sich ganz praktisch in unserem Leben und auch in unserem Umgang mit Menschen auswirken. Und darin sollen wir zunehmen. So lasst uns wirklich beständig und beharrlich im Gebet sein, um genau das auch zu fördern. Amen.